Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmeroth und heute möchte ich dir die Frage stellen, bist du überhaupt bereit, aktiv zu verkaufen? Are you ready for sales? Tatsächlich ist das auch der Titel eines Webinars, was wir jetzt zu verschiedenen Zeiten auch in unterschiedlicher Länge mal gemacht haben. Und in der längsten Version umfasst diese Veranstaltung 15 Fehler, auf die ich hinweise, plus 7 Gefahren, die viele aus meiner Sicht noch gar nicht so realisiert haben. Aber hier möchte ich dir einfach mal die Chance geben, auch mal so abseits der Webinare mal darüber nachzudenken, bist du überhaupt in der Lage, aktiv Vertrieb zu machen? Die Realität, die ich aktuell beobachte, ist folgende. Viele Unternehmen merken, dass Bestandskunden, auf die man sich viele Jahre verlassen konnte, die immer wieder auch Aufträge planbar platziert haben, so ein bisschen zurückhaltender geworden sind. Entweder, weil sie selber schwächeln oder weil sie einfach Sorge um die Zukunft haben und vielleicht abwarten wollen, wie sich der Markt entwickelt, wie sich die Zinsen entwickelt, wie sich überhaupt die Nachfrage entwickelt oder aber auch, wie sich beispielsweise das Wirtschaftsverhalten ihrer Kunden entwickeln wird. Weil jeder Unternehmer, der bei dir Kunde ist, hat ja selber auch irgendwelche Kunden. Und wenn dessen Kunden irgendwann nicht mehr bezahlen, wird deinem Kunden auch irgendwann das Geld fehlen, egal wie professionell der aufgestellt ist. Und deshalb gibt es da ja eine gewisse Abhängigkeit, die man einfach immer wieder im Auge behalten muss. Und deshalb ist es aus meiner Sicht elementar entscheidend, dass man jetzt einfach mal versteht, wer zögert, verliert. Wer einfach denkt, ach, ich warte mal weiter ab, ich mache mal weiter wie bisher, ich habe ja immer noch ein paar ganz gute Bestandskunden, die funktionieren, das hat seit Jahren gut geklappt. Ich habe irgendwie auch immer mal eine Empfehlung, die sich hier bei uns ins Haus verirrt hat, mit der kann ich ein bisschen neues Geschäft generieren. Das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht, weil tendenziell wird es notwendig sein, irgendwie mal wirklich Kontrolle darüber zu erlangen, wie kann man sich eigenes Geschäft anbahnen, wie kann ich neue Kunden planbar finden, wie kann ich mein Business wirklich selber auf Wachstumskurs bringen und vielleicht nicht nur in den guten Zeiten, sondern gerade auch in den schlechten Zeiten, weil letztlich ist es ja so, dass es unwahrscheinlich ist, dass immer die gesamte Wirtschaft strauchelt. Das siehst du ja jetzt zum Beispiel. Ich hatte in Leipzig eine Veranstaltung gemacht, habe ich mit einem Unternehmer persönlich abends beim Essen zusammengesessen, super netter Typ, großes Unternehmen am Start, auch in den letzten Jahren richtig viel Erfolg gehabt, aktuell komplett Flaute. Der sagt, Philipp, ich habe tolle Leute, ich habe tolle Produkte, ich habe tolle Dienstleistungen, ich habe auch richtig gute Bestandskunden, aber aktuell bestellt niemand irgendwas. Ich bin nämlich tatsächlich so ein bisschen in der, ja, ich sag mal ganz platt ausgedrückt, in der Leiterplattenentwicklung. Und da ist es so, dass aktuell nur die Rüstungsindustrie wirklich Nachfrage generiert. Und alle anderen Branchen da eher so ein bisschen zurückhaltender sind. Ich habe aber keine Kontakte in die Rüstungsindustrie und deshalb sind wir im Moment ganz schön am Struggeln. Und das ist es eben. Über Nacht kann sich da alles ändern, aber gleichzeitig ist es eben so, wie ich an dem Beispiel jetzt zeigen möchte. Während die Rüstungsindustrie boomt, ist vielleicht auch zum Beispiel in anderen Bereichen wie Immobilien oder so der Markt aktuell etwas anders aufgestellt. Und deshalb ist es immer möglich, auf der Gewinnerseite zu stehen. Man muss halt nur zur richtigen Zeit die richtigen Stellschrauben drehen und sich vor allen Dingen auch vorbereiten. Vielleicht auch einfach mal antizipieren, in welche Richtung wird sich alles weiterentwickeln, um dann einfach beim Trend von morgen mit dabei zu sein und nicht einfach nur zuzuschauen, wie alle anderen davon profitieren. Rückwirkend zu sagen, ah, ich hätte damals besser mal in Google investiert, oh, ich hätte besser mal Bitcoin gekauft, oh, ich hätte bestimmte andere Dinge vielleicht machen sollen, vielleicht auch Tesla früher verkaufen sollen oder so, das hilft dir ja nicht. Du musst ja nicht der beste rückwärtsgerichtete Analyst werden, sondern du musst ja irgendwie so ein bisschen antizipieren lernen. Und manchmal glaube ich einfach, da man nicht alles antizipieren kann, wäre doch der einfachste Weg, einfach selber Einfluss darüber zu erlangen, was man an Möglichkeiten schaffen kann. Weil das Fenster der Möglichkeiten kann sich ja auch öffnen, aber du kannst es ja auch öffnen. Das ist ja im Prinzip in beiden Fällen der ähnliche Prozess, nur die initiale Ursache dafür unterscheidet sich heftig. Und ich möchte einfach so ein bisschen Werbung dafür machen, dass du dir überlegen solltest, selber mal Skills zu erwerben, wie du diese Möglichkeiten schaffst. Vor allen Dingen hast du aus meiner Sicht auch keine Zeit mehr, weil du musst ja Folgendes mal dir durch den Kopf gehen lassen. Wenn du Dienstleister bist, wirst du ja vielleicht beobachten, dass eine ganze Menge Dienstleister da draußen aktuell bemüht sind, Kunden in langlaufende Vertragsmodelle zu bewegen. Die verkaufen denen irgendwas, packen hinten drauf direkt irgendwelche Abo-Leistungen, sodass da monatlich irgendwelche Wartungen, irgendwelche Serviceleistungen erbracht werden. Und im Idealfall laufen dann diese Verträge auch viele Jahre. Das habe ich ja in meiner Firma damals auch gemacht. Wir haben ja diese 5 Jahre Serviceverträge mit Kunden geschlossen. Und ich kann dir sagen, das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil stell dir vor, du machst irgendeine Vereinbarung mit dem Kunden über 1500 Euro monatlich und der unterschreibt direkt für 60 Monate, also 5 Jahre, dann hast du mit einer Unterschrift 90.000 Euro Umsatz generiert und das ist ja mal jetzt nicht so ganz unerheblich, vor allem wenn du das ein paar Mal machst, steigt ja dein Unternehmenswert nach hinten raus enorm und darüber hinaus gewinnst du ja auch eine erhebliche Planbarkeit für dein Business. Jetzt ist aber so, diese Idee habe ich ja nicht initial entwickelt. Ich habe dafür viel Werbung gemacht, ich habe vielen Menschen davon erzählt und in meiner damaligen Branche IT haben das jetzt natürlich auch viele übernommen. Aber es gibt ja auch zahlreiche andere Branchen, die das machen. Denk mal an die Heizungs-Sanitärbranche, die hatten schon Wartungsverträge, da hat in der IT noch keiner drüber nachgedacht. Für die war das immer schon logisch, dass man dem Kunden immer direkt wieder so ein Vertragskonstrukt verkaufen sollte. Das war auch für die Kunden von Vorteil, weil der Kunde wusste dann einfach, ich habe immer einen zuverlässigen Ansprechpartner. Das Problem ist aber folgendes, wenn jetzt immer mehr Leute den Markt aktiv bearbeiten, weil sie merken, abwarten reicht nicht mehr aus, ich muss aktiv auf Leute zugehen und dann irgendwelche Neukundengespräche führen, diese Kunden zu dem initialen Test motivieren können, dann den Kunden aber auch so weit begeistern, dass der bereit ist, so einen Servicevertrag zu unterschreiben, dann ist der Kunde danach einfach abgeschirmt. Dann ist der einfach weg vom Markt. Dann kannst du noch so coole Leistungen anbieten, noch so tolle Mitarbeiter haben, noch so eine hohe Bekanntheit aufgebaut haben. Du wirst keinen Deal mit diesem Kunden machen können, weil der einfach mal über Jahre an irgendeinen anderen Dienstleister gebunden ist. Und genau aus dem Grund würde ich mir halt überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Kunden bei mir unterschreiben und nicht erst beim Wettbewerb. Und dann würde ich mir halt auch überlegen, wie will ich das am besten angehen und würde mich da vielleicht nicht nur auf einen Akquisekanal stützen. Ich meine, es ist irgendwie aktuell für mich zumindest so, dass es in der Webwelt, wenn man das mal so nennen möchte, zwei Strömungen gibt. Da gibt es die eine Strömung, die sagt, du musst auf jeden Fall Kaltakquise machen. Und dann gibt es die andere Strömung, die sagt, du solltest auf keinen Fall Kaltakquise machen, weil es voll die frustrierende Aufgabe ist. Und es gibt was ganz anderes, was viel besser funktioniert. Ich glaube, man sollte einfach alles kombinieren und dann daraus einfach schauen, was ist der beste Mix. Vor allen Dingen sollte man die Sachen kombinieren, weil es einfach dann eine höhere Schlagkraft und nach hinten raus auch eine höhere Ergebniserreichung garantiert. Das kann man mal an einem Modell einfach analysieren. Stell dir mal vor, du würdest beispielsweise über bezahlte Werbeanzeigen Leute dazu motivieren, sich für dein Webinar anzumelden, so wie wir das ja auch regelmäßig tun. Dann ist es ja so, dann kommen die Leute in das Webinar, schauen sich diesen ganzen Content da von dir an und wenn der gut aufbereitet ist und wenn du da auch einer vernünftigen Struktur folgst, entsteht ja im Nachgang auch der Wunsch nach mehr, sodass die Leute sagen, wow, da hat einer echt was drauf, da hat einer echt ein Lösungsangebot gemacht, da hat mich einer echt für bestimmte Probleme in meinem Business sensibilisiert, wo ich immer noch keine Lösung habe, wo ich gerne jetzt auch tiefer einsteigen würde und dann kommt es entweder zu einer Kontaktaufnahme oder zu irgendeinem anderen Invest oder irgendwie einer Zusammenarbeit, wie auch immer dann der nächste Prozess aussieht. Aber es gibt natürlich dann auch wie immer im Leben auch Menschen, die haben zwar verstanden, was der Anbieter kann, die haben verstanden, dass sie das auch brauchen, die können das auch bezahlen, aber die kriegen irgendwie den Popo nicht bewegt und müssen deshalb nochmal so ein bisschen fremd aktiviert und motiviert werden. Das heißt, in dem Zusammenhang wäre dann natürlich so ein Follow-up-Prozess, wo du nicht nur eine E-Mail rausschickst, sondern vielleicht auch mal nachtelefonierst, nicht schlecht, damit du die Person oder diese Zielfirma, mit der du ja grundsätzlich Geschäfte machen kannst, flankierend bearbeiten kannst. Am Ende sind die ja auch nicht böse, wenn die gewünschten Ergebnisse eintreten, aber der ein oder andere Kunde bei dir, der sich ja seit Jahren auch als loyaler Bestandskunde, ich sag mal, gezeigt hat, würde, wenn du ihn initial fragst, wie er damals zu dir gekommen ist, vielleicht sich entweder gar nicht mehr erinnern, wenn es lange her ist, oder aber auch sagen, ja, weil du hast damals nochmal das und das gemacht. Weil die Masse der Menschen ist einfach träge. Die Masse der Menschen sitzt den ganzen Tag irgendwo rum und wartet darauf, dass irgendein Impuls kommt, eine E-Mail, einen Anruf, jemand an der Tür klingelt. Dann machen die irgendwie was und dann haben die das Gefühl am Ende des Tages, wow, ich habe heute wieder voll viel geschafft. Aber wenn die mal ganz abstrakt auf ihren Tag schauen würden und analysieren, wie viel der Aktivitäten waren initial selbst gestartet und wie viel sind eigentlich nur Reaktionen, also fremdgesteuert, würden viele feststellen, auch die selbstständigen Unternehmer, wow, im Großteil meines Tages bin ich die ganze Zeit fremdgesteuert. Da reagiere ich immer auf irgendwas. Ich merke das zwar nicht immer so direkt, weil ich an manchen Sachen auch echt Spaß habe, aber tatsächlich reagiere ich. Und das ist halt einfach das Problem, weil die meisten Menschen sich daran gewöhnt haben, dass sie reagieren, musst du sie halt auch aktivieren, sonst passiert gar nichts. Und das ist einfach ein auf sich aufbauender Prozess. Deshalb möchte ich einfach dafür sprechen, geh nicht in das eine Lager, wir machen auf jeden Fall Kaltakquise oder wir machen keine Kaltakquise, sondern versuch einfach Verbündete in allen Lagern aufzubauen und idealerweise dein Team, wenn du ein Vertriebsteam aufbauen möchtest, so zu strukturieren, dass du alle Fähigkeiten im Hause hast. Du solltest auf der einen Seite in der Lage sein, Marketing professionell zu machen, idealerweise auch mit bezahlten Komponenten, weil dir das einfach schneller mehr Reichweite gibt. Du solltest dann on top vielleicht einfach auch ein ein Hunter-Team haben, ob das jetzt immer gleich mehrere Personen sind oder erstmal nur eine, ist ja jetzt erstmal irrelevant, hängt ein bisschen von deiner Unternehmensgröße ab. Aber du solltest halt irgendjemanden haben, der auch mal aktiv raustelefoniert oder vielleicht auch mal auf eine Messe geht oder mal ein Business-Frühstück organisiert oder irgendwo auf eine Veranstaltung geht, um da einfach mal Leute anzusprechen, die sich fürs gleiche Thema interessieren, was ihr inhaltlich bedient, um darüber einfach Kontakte zu knüpfen. Du solltest aber auf der anderen Seite auch vielleicht jemanden haben, der so im Innendienst ist, der die Bestandskunden weiter bedient und dann vielleicht einfach so dieses Tagesgeschäft am Laufen hält. Weil manchmal ist es ja so, dass so ein Bestandskunde nicht immer komplett von dem Vertriebler betreut werden muss. Der hat ja schon erkannt, was er vielleicht nachbestellen muss. Irgendwas, was der regelmäßig bezieht. Dafür ist vielleicht trotzdem immer noch ein persönliches Gespräch erforderlich, weil ihr keinen Online-Shop habt oder der Kunde eben die persönlichen Absprachen präferiert. Aber dafür reicht ja ein Team, was im Prinzip einfach nur erreichbar ist und dann die Aufträge annimmt und intern verarbeitet. Aber diese ganze Mechanik muss ja aufgebaut sein. Dafür brauchst du Gesprächsleitfäden, dafür brauchst du aber auch eine Systematik. Du brauchst aus meiner Sicht auch irgendein Vertriebssystem, wo du diese ganzen Touchpoints und Interaktionen mit dem Kunden auch ablegst, sodass man hinten raus auch genau prüfen kann, wer meldet sich eigentlich regelmäßig, mit wem spricht der, ist der eher der Typ E-Mail, ist der eher der Typ Telefon, ist das eher der Typ, der dann ewig braucht oder ist das derjenige, der sich schnell entscheidet, ist der eher preissensibel, ist der weniger preissensibel, wie entscheidet der allgemein, ist der Alleinentscheider oder hat der eine komplette Struktur? Wenn du beispielsweise, das hatte ich damals in meiner Computerfirma öfter, wenn du mit Rechtsanwaltskanzleien zusammenarbeitest, die haben immer so eine Art Partnergemeinschaft, wo die sich dann meinetwegen auch einmal im Monat zusammensetzen und dann auch irgendwelche Themen durchdiskutieren. Ich habe immer gedacht, was sind das alles für Amateure, wenn die jetzt beispielsweise für eine 10.000-Euro-Investition 20 Rechtsanwälte brauchen, um sich darüber Gedanken zu machen. Ich meine, wenn die so ineffizient arbeiten, möchte ich ja niemals bei denen Mandant sein. Warum sagen sie nicht, derjenige, der diesen Hut IT auf hat, kriegt mal eine gewisse Verfügungskompetenz von, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro. Wenn der selber auch Partner ist, wird er ja aus eigenem Interesse schon nicht einfach nur Quatsch kaufen. Aber da jetzt alle Laien an Bord zu holen, insbesondere die, die überhaupt keinen IT-Sachverstand haben, damit die auch nochmal was zu der Entscheidung beitragen können, das verzögert ja alles nur extrem. Aber damit muss man halt einfach klarkommen. Du wirst diese Kunden nicht umerziehen können. Du kannst nur bei der Idealkundendefinition darauf achten, dass du weniger Kontakt mit solchen Kunden hast, die solche komplexen Entscheidungsstrukturen hast. Aber das sind ja alles Dinge, die eine gewisse Aktivität auslösen. Und in diesem Webinar bist du ready for sales, stelle ich halt immer wieder fest, gerade wenn ich mit den Leuten dann individuell Fragen und Antworten erkläre, dass viele zum Beispiel auch gar keine wirkliche Systematik dahinter haben. Die reagieren mal, wenn ein Kunde eine Frage stellt, aber da gibt es nichts. Da gibt es keine Kontaktmanagement-Software, da gibt es keine Scoring-Modelle, da gibt es keine Checklisten, da gibt es keine Auftragsdokumente. Da fehlt es eigentlich an allem. Wenn der Kunde mal eine Broschüre braucht zu irgendwelchen Standardsachen, gibt es das einfach nicht. Bei den Preisen muss der Chef immer noch selber in die Kalkulationsprozesse eingreifen. Dann kann die Ware teilweise nicht bestellt werden, ohne dass das irgendjemand auf Geschäftsführerebene freigibt. Das ist ja einfach albern. Vor allen Dingen, du musst dir einfach überlegen, was das für Ressourcen verbrennt und was das vor allen Dingen auch an Transaktionskosten verursacht. Weil letztlich ist es ja so, wenn du irgendwas verkaufst, hast du ja Umsatz. Und wenn du da von den Waren einen Satz abziehst, dann gehen viele hin und sagen, oh, das ist mein Gewinn. Aber du musst ja ein bisschen komplexer rechnen. Du musst ja auch die Arbeitszeit faktorieren, die notwendig ist, um diesen Deal abzuwickeln. Und da meine ich nicht nur die Arbeitszeit, wenn du Service-Dienstleistungen erbringst, wo du beim Kunden irgendwie vor Ort im Einsatz bist, irgendwas zusammenschraubst, irgendwas aufstellst, irgendwas erklärst, irgendwas in Betrieb nimmst, sondern auch, wo du Dinge vorbereitest, wo du Sachen bestellst, wo du Auftragsdokumente herstellst, wo du vielleicht dann auch nachher die Angebote schreibst oder vorher schreibst, wo du die Rechnungen erstellst, wo du dann die Service-Scheine von deinen Kollegen gegenliest, prüfst, vielleicht ein bisschen schick gestaltest, bevor du das auf ein Rechnungsdokument bringst, dann den ganzen Zahlungseingang musst du kontrollieren. Also es gibt ja so viele Leistungen, die drumherum erfolgen. Und wenn du dann auch noch den Einkaufsprozess berücksichtigst, weil das eben dann immer Individualprojekte sind, wo der Chef immer nochmal drüber guckt und du auch dir mal die Mühe machen würdest, auszurechnen, was jeder Einzelne jetzt in der Firma pro Minute kostet und dann den Zeiteinsatz, den jeder einzelne Mitarbeiter für bestimmte Tätigkeiten aufwendet, mal wirklich mit Euros verknüpfst, dann würdest du feststellen, dass du häufig echt Geld dabei tust, weil das sieht zwar auf dem Papier gut aus, aber auf der anderen Seite wurden so viele Rückfragen geklärt, so viel drumherum diskutiert, so viele Planungsdinge nochmal notwendig, weil man das so selten macht, dass erst wieder ewig großer Abstimmungsaufwand ausgelöst wurde, dass du halt hinten raus vielleicht gar kein Geld verdienst. Du merkst es halt nur nicht, weil du dem Kunden diese Arbeitszeit ja nicht in Rechnung stellst, er die deshalb auch nicht bezahlt, aber eigentlich bezahlst du die dann selber. Und von daher gibt es eine ganze Menge Dinge, wo ich einfach immer wieder Ineffizienzen feststelle. Darüber hinaus ist es zum Beispiel so, dass der ein oder andere zum Beispiel zwar Kunden hat, aber gar nicht so ganz genau weiß, wo sind die eigentlich hergekommen oder warum sind die eigentlich Kunde bei uns. Und bevor du jetzt einfach nur da zuhörst und diese Folge an dir vorbeiprasseln lässt, geh doch wirklich mal hin und prüf mal, ob ich nicht falsch liege. Ich meine, weißt du wirklich, warum jeder einzelne Kunde bei dir Kunde ist? Was unterscheidet dich als Anbieter von all den anderen? Warum ist Max Moritz und Bernd bei dir? Was bindet die seit Jahren an dein Unternehmen? Was darfst du auf keinen Fall an deinem Leistungsangebot verändern, weil du die sonst verlieren würdest? Und was sind eigentlich Leistungen, die denen völlig egal sind, die du zwar regelmäßig anbietest, die du auch immer dabei packst, wo du immer denkst, da gebe ich Mehrwerte, aber keiner braucht dieses Zeug? Und welche Leistungen fehlen vielleicht noch, um diejenigen, die noch nicht bei dir Kunde sind, zu motivieren, den Wettbewerber zu verlassen und sich bei dir zu melden und zukünftig mit dir zusammenzuarbeiten? Das heißt, auch diese Dinge musst du einfach mal recherchieren. Und da kannst du natürlich dann mit irgendwelchen Hypothesen arbeiten und irgendwelchen anonymen Umfragen arbeiten, aber letztlich macht es halt schon Sinn, da auch mal das persönliche Gespräch zu suchen. Ohnehin ist das Thema Kundenumfrage so ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Auf der einen Seite macht es Sinn, ich habe letztens so eine Firma im Münchner Raum dabei begleitet, die haben einfach mal so eine Rundmail an alle Kunden geschickt und haben einfach mal gefragt, wofür stehen wir in ihren Augen, was wissen sie bei uns besonders zu schätzen, wo glauben sie, haben wir noch Optimierungspotenzial und so ein paar andere Fragen. Da kamen dann auch ganz spannende Sachen zurück, aber wirklich spannend wird es erst, wenn du beispielsweise die Sache auch zweistufig angehst. Auf der einen Seite schickst du zwar an deine Kunden so eine Umfrage raus, aber auf der anderen Seite machst du so eine Umfrage intern bei deiner Belegschaft und sagst einfach, schreib doch mal auf, was glaubt ihr, was unsere Kunden an uns besonders schätzen? Was glaubt ihr, wofür wir besonders bekannt sind? Was glaubt ihr, wo die Kunden denken, da sind wir richtig besser als alle anderen? Und dann machst du mal diese ganzen Sachen, dann lässt du auch mal zusammenstellen, wo die Leute denken, wo ihr Schwächen habt, wo man Aufbaupotenziale nutzen sollte und ne, sich einfach grundsätzlich weiterentwickeln müsste. Und dann lässt du das Ganze vielleicht auch mal mit Punkten versehen, so von 1 bis 5 oder von 1 bis 10. Das ist ja im Prinzip nur eine mathematische Definition. Letztlich ist der Abstand entscheidend. Und dann guckst du einfach mal, ob ihr eigentlich ein Fremdbild und ein Eigenbild habt, was deckungsgleich ist oder sich völlig voneinander unterscheidet. Was könnte ja sein, dass ihr euch in bestimmten Bereichen super seht, wo alle Kunden signalisieren, nee, genau das ist genau das, was uns an euch super nervt. Oder aber ihr seht irgendwo, dass ihr totale Defizite habt und die sagen, nee, dann find ich mega, wie ihr das macht. Von daher, sowas macht schon Sinn. Aber bei so einer Kundenumfrage bin ich grundsätzlich immer skeptisch. Das muss ein bisschen geplant sein. Also gerade wenn du so Fragen stellst, wie beurteilen sie das Preis-Leistungs-Verhältnis, wirst du nie 5 Sterne bekommen, weil jeder Kunde Angst hat, dass du danach die Preise erhöhst. Von daher wird dir niemand in dem Bereich eine ehrliche Antwort geben. Deshalb bin ich auch immer ein Freund von so Stealth-Fragen, also von so Tarnfragen, wie ich sie manchmal nenne. Das heißt, du stellst irgendeine Frage, wo dir die Antwort hilft, dein Angebot zu verbessern, ohne dass der Kunde merkt, warum du die Frage gestellt hast. Ich gebe dir ein Beispiel, damit es ein bisschen griffiger ist. Stell dir vor, du möchtest einem Kunden irgendwas verkaufen, weißt aber, dass wenn du ihm das verliest, dass das für dich lukrativer ist. Auf der einen Seite kriegst du vielleicht eine Provision, wenn du das Leasinggeschäft vermittelst. Auf der anderen Seite weißt du dann, dass der Kunde nach 2 oder 3 Jahren neu investieren muss, weil der Leasingvertrag ausläuft, kann also nicht ewig an der Investition festhalten. Und vielleicht denkst du auch mit dem Leasing, wo der Kunde eben nicht diese große Einmalinvestition dämmen muss, sondern monatlich zahlt, ist es einfach wahrscheinlicher, dass du den Auftrag bekommst. Jetzt kann es ja passieren, dass du bei einem Kunden vorsprichst, präsentierst dann ein Angebot, machst auch eine Offerte fürs Leasing und dann sagt der Kunde auf keinen Fall, Leasing kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann hast du so einen kleinen Bruch in dieser Vertriebsdynamik. Dann ist das Gespräch schon irgendwie an so einem Punkt, wo man jetzt ja so einen kleinen Konflikt hat. Und wenn du den vermeiden willst, kannst du ja beim Erstkontakt direkt mal sagen, wow, Herr Kunde, ich bin da eben hier auf der Suche nach einem Parkplatz draußen bei Ihnen über den Hof gegangen. Also wow, krasse Firmenflotte, gerade auch diese verschiedenen Autos und so weiter, da sind ja echt ein paar schicke Dinger dabei. Haben sie alle gekauft oder geleast? Wenn der Kunde dir jetzt, lange bevor du mit dem über die Details sprichst, sagt, nö, die haben wir geleast, dann weißt du, dass der offen für Leasing ist. Weil ich glaube immer, das ist eine These, der ich seit Jahren folge, du kannst mir gerne das Gegenteil beweisen, aber wenn jemand offen für Leasing ist, als Unternehmer, Unternehmerin, hat er eine hohe Tendenz, Autos zu leasen, weil das einfach mit das Einfachste von der Welt ist. Wenn aber einer schon kein Auto least, weil er die eher alle kauft, dann ist es unwahrscheinlich, dass der irgendwas anderes leasen wird. Von daher kannst du einfach sehr, sehr früh im Prozess rausfinden, ist jemand offen oder nicht, dafür mit Leasing zu arbeiten, indem du so eine Tarnfrage stellst, lange bevor der Kunde das daraus resultierende ableiten kann. Und deshalb meine ich, diese Skills musst du aufbauen und so musst du auch eine Kundenumfrage organisieren, dass die Kunden gar nicht so ganz genau wissen, was willst du eigentlich wissen, dass du vielleicht auch ein paar Fragen stellst, die irgendwie vielleicht eine Irritation auslösen. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn Kunden auch mal auf eine Frage zurückantworten, sorry, ich weiß nicht, was hier gemeint ist, weil das zeigt dir ja, die haben sich damit beschäftigt, die haben sich versucht, damit auseinanderzusetzen. Es ist denen nicht gelungen, aber das kann dann dazu führen, dass sie sich plötzlich nicht strategisch verhalten, weil sie antworten nicht mit dem Ziel, dass du vielleicht irgendwie deine Preise reduzierst oder irgendwelche Zugeständnisse machst, sondern sie antworten einfach, was sie wirklich denken, weil solche Fragen zeigen die ja, die haben sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Deshalb ist es aus meiner Sicht immer ganz gut, wenn du es nicht zu offensichtlich machst, auf was du eigentlich immer hinaus willst, stellst jede Menge Fragen und wertest das dann trotzdem aus und guckst dann einfach aufgrund der Vielzahl von Rückmeldungen, die du kriegst, welche Tendenzen lassen sich daraus ableiten. Ich würde mich gar nicht so sehr auf den einzelnen Kunden, auf das einzelne Feedback stützen, weil mein, der einen schlechten Tag hat, wird der anders antworten, als wenn er einen guten Tag hat. Wenn er gerade irgendwie Ärger hatte, dann wird er auch wieder anders antworten. Du musst ja immer so eine Aussage auf die Grundgesamtheit deiner Kunden schließen können. Deshalb brauchst du einfach mehrere Stichproben, die aggregierst du einfach und guckst dann einfach nur, in welche Richtung liegt die Tendenz. Und deshalb ist es aber so, diese ganzen Sachen haben viele Leute nicht. Viele Leute haben nicht mal ein CRM-System, haben kein Newsletter-System, haben gar nichts. Und ich glaube, da musst du dich einfach besser aufstellen, da musst du einfach hingehen und das machen. Und in dem Zusammenhang musst du auch mal deine Kunden kategorisieren. Kategorisieren heißt für mich nicht einfach nur dieses klassische BWL-Handbuch in die Hand nehmen und sagen, ah, ich habe A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden, sondern du solltest dir auch mal überlegen, was ergibt sich daraus in meinem Businessmodell für eine Konsequenz? Also es gibt ja diese klassische Definition, ein A-Kunde ist der, der extrem viel Umsatz mit dir macht und B ist dann der, der ein bisschen weniger macht, aber auch noch viel und C sind die ganzen Kleinen, die alle in Summe kaum Umsatz machen, aber trotzdem irgendwie was beitragen. Und ich würde es immer ein bisschen anders betrachten, wenn du meine Bücher 55 Business Turbos, da steht es detailliert drin, gelesen hast, dann weißt du das natürlich schon. Ich würde mir als Dienstleister zum Beispiel immer Gedanken darüber machen, wie viel Geld gibt mein Kunde in dem Wirtschaftsbereich aus, den ich bediene. Ich mache es einfacher, damit du mir schneller folgen kannst. Stell dir vor, ein Kunde investiert meinetwegen jedes Jahr 10.000 Euro in Kopierer und du machst Kopierer. Und der Kunde kauft für 9.400 Euro irgendwas bei dir ein. Dann weißt du, der gibt fast 94% in dem Fall, der gibt fast sein ganzes Geld in diesem Bereich, den du bedienst, bei dir aus. Deshalb bist du für den ein A-Lieferant, ein strategischer Partner. Und da ist auch im Prinzip kein anderer mehr im Spiel, weil diese ganzen kleinen Deals, die da an dir verloren gehen, die sind ja so gering, da spielt ja gar keine wirkliche Rolle. Aber der wird dich auch nicht morgen über die Wupper jagen, der wird dich auch weiter im Spiel halten. Das heißt, selbst wenn es bei dem irgendwo schlecht läuft und der muss Lieferanten neu aussuchen und vielleicht ein bisschen mehr auf den Preis achten, wird es dich nicht als erster treffen, weil du einfach stark mit dem Kunden verzahnt bist. Der macht jetzt in diesem Beispiel zwar nur 9.000 irgendwas Euro mit dir und du hast vielleicht Kunden, die machen auch 20.000 oder 30.000 mit dir, aber wenn der Kunde, der 30.000 mit dir macht, parallel in dem ganzen Bereich 100.000 ausgibt, dann kauft er ja nur für 30% seiner Gesamtausgaben bei dir und könnte mehr mit dir machen, will aber aus irgendeinem Grund nicht. Und jetzt musst du natürlich auch vertrieblich erstmal prüfen, kann ich das forcieren, dass der mehr mit mir macht? Habe ich das vielleicht bisher vernachlässigt? Weiß der vielleicht gar nicht, dass wir auch bestimmte andere Sachen tun? Dann hast du natürlich noch eine Chance, diesen Prozentsatz zu verschieben. Aber gleichzeitig musst du halt auch im Auge behalten, dass wenn der beispielsweise nur 30% bei dir bezieht und vielleicht 70%, um mal irgendein Extrembeispiel zu nennen, bei jemand anders, dann bist du einfach nur der Zweitlieferant, den er sich hält für den Fall, dass der erste Lieferant mal irgendwie Lieferschwierigkeiten hat oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten macht oder mal unter Druck gesetzt werden muss, sodass er auch mal einen Auftrag verliert, damit er nicht die Preise immer weiter nach oben anzieht. Das heißt dann aber auch, der Kunde, der jetzt bei dir in diesem Beispiel 30.000 Euro Umsatz macht, der ist sofort weg, sobald der irgendwie in Schwierigkeiten gerät, weil der wird sich wiederum auf seinen strategischen Partner, nämlich den, der 70% liefert, fokussieren. Wenn du dann aber sehr viele Ressourcen für den eingeplant hast, wenn du dich sehr stark um den bemüht hast und alle anderen Kunden dafür ein bisschen vernachlässigt hast, brechen die dir vielleicht auch weg in Krisenzeiten. Das heißt, du verlierst an allen Ecken und Kanten. Und deshalb habe ich in meinem Buch Werbung dafür gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde mir nicht einfach nur die Umsätze isoliert anschauen als Zahl, sondern ich würde mir immer angucken, wie viel Geld gibt mein Kunde in meinem Wirtschaftsbereich grundsätzlich aus, wie viel davon habe ich und ist das eher eine strategische Partnerschaft oder bin ich dann nur Zweit- oder Drittlieferant? Und dann würde ich meine Kategorisierung A, B, C darauf ausrichten, ob ich ein strategischer Partner bin oder nur irgendwie Zweit- oder Drittlieferant, damit ich auch irgendwo das abbilde, was Realität ist und mich einfach nicht nur auf die Umsatzzahlen konzentriere. Du kannst ja dann trotzdem immer noch die großen Umsätze machen, bist aber darauf vorbereitet, dass die auch mal kurzfristig wegbrechen können, ohne lange Vorankündigung. und dann bist du nach hinten raus einfach mit einer stabileren Unternehmensstruktur unterwegs. Naja, und so hast du halt ganz, ganz viele Dinge, über die viele Leute überhaupt nicht nachdenken. Und so stelle ich mir halt immer die Frage, was hält diese Leute zurück? Warum zögern die so lange? Weil tatsächlich ist es ja so, du hast ja sicherlich mitbekommen, dass gerade zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen und auch andere bezahlte Mechanismen dir einfach viel bringen. Also das bringt dir einfach schnellere Reichweite. Organisch das aufzubauen dauert einfach häufig viel zu lange und klappt eventuell auch gar nicht. Mit bezahlter Reichweite kannst du dich halt direkt mit Leuten beschäftigen, die sich jetzt gerade in dem Moment des Kaufs befinden. Also irgendeiner, der jetzt beispielsweise bei Google konkret nach irgendwas sucht, hat ja das Prozedere des Problems und der Problemidentifikation und die Frage, möchte ich was dagegen tun oder nicht, hat er ja durchlaufen. Diese Phasen sind ja alle abgeschlossen. Das heißt, das Problembewusstsein besteht, der ist schon auf Lösungssuche, der sucht jetzt nur noch Lösungsanbieter und wenn du dann aufploppst, weil er dich beispielsweise über eine Google-Werbeanzeige findet, ist die Chance, dass er dir ja einen Auftrag gibt, wenn du eine gute Webpräsenz hast und auch so ein paar andere Sachen richtig gemacht hast, wie beispielsweise Bewertungen und ein paar andere Faktoren, dann ist die Chance, dass du einen Auftrag kriegst, relativ hoch. Aber darauf musst du dich halt vorbereiten. Und wenn du bisher keine Erfahrung gemacht hast mit bezahlter Werbung, dann ist es aus meiner Sicht so, dann wird es höchste Zeit, weil wenn du mal prüfst, dass wie Social Media Marketing funktioniert, wirst du feststellen, dass die Reichweite bei all den Portalen immer weiter gedrosselt wird. Das hat Facebook vor vielen Jahren schon gemacht, LinkedIn macht das jetzt. Das heißt, überall wird jetzt Reichweite gedrosselt, weil die einfach wollen, dass du Geld einschmeißt, wenn du mehr Leute erreichen möchtest. Wenn dann aber alle plötzlich Geld einwerfen, dann ist natürlich da eine große Konkurrenz rund um die Werbeplätze entstanden. Das führt dazu, dass die Preise explodieren. Und deshalb kostet Werbung ja heute schon Vielfaches von dem, was sie zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren gekostet hat. Und das wird ja tendenziell immer mehr. Jetzt ist es so, wenn du in die bezahlte Werbekampagnenstrategie einsteigst, bist du nicht über Nacht erfolgreich. Du musst Testballons starten. Du musst erstmal rausfinden, was funktioniert für deine Zielgruppe besser. Sind es Bilder, sogenannte Visuals, oder sind es Videos, oder sind es professionelle Videos, oder ist es eine Mischung aus beiden? Und welche Art von Texten braucht deine Zielgruppe? Und hast du überhaupt ein Gefühl für die richtige Zielgruppe oder auch die Zielgruppenansprache? Oder musst du da in dem Mix noch ein paar Sachen optimieren? Und wenn du das einfach zu spät optimierst, wird ja dieser Testballon immer teurer. Das heißt, diejenigen, die das jetzt seit einigen Jahren machen, haben einfach Vorsprung. Ich habe ja so viel Geld schon an Facebook und Instagram und andere Portale bezahlt, dass ich einfach einen erheblichen Vorsprung habe gegenüber vielen anderen, die noch nie was gemacht haben, weil ich heute planbar weiß, was muss ich machen. Ich weiß, wie viel Geld muss ich ausgeben, um beispielsweise einen Raum mit 50 Leuten zu füllen, wenn ich eine Roadshow mache. Ich weiß, was muss ich ausgeben, wenn ich das und das und das erreichen möchte. Und das hat viel Geld gekostet. Anfangs haben wir teilweise auch Geld ausgegeben. Da haben wir Webinare promotet. Da war fast keiner da. Und das sind ja alles Erfahrungswerte. Und wenn du die nicht hast, ist ja nichts schlimm. Aber du musst ja irgendwann mal damit anfangen, weil irgendwann wird es zu teuer sein, dir die einzukaufen. Denn dieser ganze Mechanismus mit der bezahlten Werbung ist ja auch extrem komplex. Du musst ja nicht nur den richtigen Idealkunden identifiziert haben, die richtige Marketingansprache kennen. Du musst dann auch noch die richtige Plattform finden. Du musst die richtige Kombination aus Text und Visualisierung, also Bild, Video oder sonst was finden. Du musst dann die richtigen Zeiten finden, wann du die targetierst. Du musst dann überlegen, was ist der nächste Step? Ist es die Einladung zu einem persönlichen Gespräch? Ist es die Einladung zu einem Offline-Event wie ein Business-Frühstück? Ist es die Einladung zu einer Online-Veranstaltung wie ein Webinar? Dann musst du wissen, schalte ich eine Landingpage dazwischen oder nicht? Wenn du eine Landingpage beispielsweise dazwischen schaltest, wie muss ich die Landingpage strukturieren, dass derjenige nicht nur auf die Landingpage geht und dann wieder weg ist? Und welche Zeiten sind ideal, um ein Webinar zu machen? Nicht nur von dem Tag, Wochentag und der Uhrzeit, sondern auch von welcher Länge. Wie muss ich die Inhalte präsentieren, dass die Leute bis zum Ende dranbleiben? Wie mache ich das Teilnehmermanagement, dass ich nachher wirklich genau weiß, wer hatte sich angemeldet und war da, wer hatte sich angemeldet, war nicht da? Die Fragen klären, muss ich eigentlich eine Aufzeichnung erstellen und nachher rausschicken oder sage ich, wer nicht da war, hat halt Pech gehabt. Also es sind so viele Fragezeichen, die man alle beantworten muss. Und aus meiner Sicht ist das einfach ein extrem komplexes Feld. On top kommt ja noch das ganze Technologie-Thema. Du musst ja noch überlegen, mit welchen Videotechniken arbeite ich, mit welcher Plattform arbeite ich, mit welcher auch Webinarlösung möchte ich denn arbeiten, wie mache ich dieses ganze Registrierungsthema, welche E-Mails muss ich vorher schicken, welche während der Veranstaltung, welche danach. Also ist ja unheimlich komplex und das meine ich eben mit, bist du ready for sales? Das sind alles Fragen, für die du Antworten haben solltest, sonst wirst du einfach eine ganze Menge Geld verbrennen. Und dann wirst du vor allen Dingen leider irgendwann in der Denkfalle stecken, in der viele drin sind, die zu früh in diesem Prozess eigenständig gestartet sind. Du wirst dann irgendwann sagen, ach ja, mit Vertrieb, Das haben wir versucht, das hat nicht geklappt, das hat nur Geld verbrannt, das war extrem teuer, deshalb machen wir das jetzt nicht mehr. Und dann verschenkst du halt nach hinten raus die Chance, über diesen Weg zu punkten, weil, wenn du mal ganz ehrlich bist, muss dir doch eine Sache klar sein. Die anderen Leute, die da jeden Tag Werbung im Internet schalten, insbesondere die, die schon lange welche schalten, die du schon ewig siehst, die du so oft siehst, dass sie dich schon nervt. Meinst du, die haben es immer noch nicht gecheckt, dass sich das nicht rechnet, oder haben die vielleicht einen Weg gefunden, dass es sich rechnet und dass sie es deshalb eigentlich tatsächlich eher intensivieren als zurückfahren? Und wenn es für andere geklappt hat, ist es für dich auch möglich. Du musst halt nur die Vorarbeit machen. Wenn du darüber mal im Detail sprechen möchtest, komm gerne mal zur Roadshow. Du kannst auch ein persönliches Beratungsgespräch bei uns buchen. Wir helfen ja Menschen bei der Umsetzung. Aber grundsätzlich kannst du auch einfach mal zur Roadshow kommen. Da können wir mal über dich, dein Businessmodell und die ganzen anderen Sachen sprechen, die da alle irgendwo aufeinander einzahlen. Und dann können wir mal gucken, ob wir dir vielleicht nicht einfach einen Strategievorschlag machen können, was du konkret tun müsstest, vor allen Dingen in welcher Reihenfolge, um das Ganze auch in einem geschützten Rahmen herauszufinden. Geschützter Rahmen heißt für mich, ohne dass du Tausende von Euros an Geld verlierst, weil ein Facebook-Werbemanager kann jeder Clown aufsetzen. Das Problem ist, wenn du die falschen Anzeigen mit den falschen Strategien schaltest, dann verbrennt das auch schnell mal Tausende von Euro, dann sind die aber weg und da gibt es auch keinen Trostpreis. Das ist einfach komplett weg und deshalb bist du ready for sales, ist eine sehr, sehr komplexe Thematik, muss man sich mit sehr vielen Sachen beschäftigen. Und dazu möchte ich einfach nur animieren, unterschätze nicht die Komplexität und gleichzeitig unterschätze bitte nicht die Dringlichkeit. Du hast keine Zeit mehr zu warten, die Zeit spielt gegen dich, deshalb tu irgendwas. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das jetzt einfach mal wieder ein bisschen geholfen hat, so ein bisschen in die Umsetzung zu kommen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist. Wenn du Fragen hast, schick mir gerne irgendwas über LinkedIn. Bis dahin!